Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass Menschen sich vor allem durch ihr Sozialverhalten von den Tieren unterscheiden. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse rund um das Thema vorgestellt. Hören Sie nun Juniorprofessor Dr. Dirk Semmern von der Universität Göttingen. Er spricht über das Thema Kooperation. Wie entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie hörten, mein Name ist Dirk Semmern, ich bin Verhaltensbiologe und beschäftige mich insbesondere mit Sozial- und Kooperationsverhalten beim Menschen. Kooperation ist nicht nur bei Tieren, sondern auch im Pflanzenreich kommt sie vor, hier zum Beispiel bei der Alge Wollbox, wo sich einzellige Algen zu einem großen, komplexen Gebilde zusammenfügen und sich Aufgaben teilen. Kooperation gibt es auch zwischen Tieren und Pflanzen, zum Beispiel wenn Insekten Pflanzen bestäuben. Aber am weitesten verbreitet ist natürlich kooperatives Verhalten im Tierreich. Und das hier sind alles Beispiele, wo Tiere in der Gruppe entweder sehr schwer zu fangende oder sehr große Beutetiere jagen. Besonders hoch ist jedoch die Kooperation bei unserer eigenen Spezies, den Menschen. Ich bin in der Evolutionsbiologie ausgebildet, das heißt, meine Fragestellungen kommen auf der Basis der Evolutionstheorie. Warum sind Menschen so kooperativ, insbesondere mit nicht verwandten Individuen? Und sehr vereinfacht gesagt, durch natürliche Selektion setzen sich Eigenschaften durch, die vorteilhaft sind. Sie werden häufiger, also diese Eigenschaften müssen einen Nettogewinn bringen. Damit werden sie in der Population häufiger. Da sich nun Eigenschaften und Verhaltensweisen durchsetzen, die dem Individuum zum Vorteil sein müssen, wird dies oft mit Egoismus beschrieben. Egoismus oder egoistisches Verhalten ist aber natürlich, beinhaltet schon eine Intention, eine negative. Und dies führt häufig dazu, also das ist ein sehr tolles Buch, keine Kritik an dem Buch. Das Buch ist toll, aber der Titel ist schon wieder sehr gewagt aus meiner Sicht. Und zwar die Kunst, kein Egoist zu sein, warum wir gerne gut sein wollen und was uns davon abhält. Das bedeutet, die Evolution sollte dafür sorgen, dass wir schlecht sind. Wir sind unkooperativ, unsozial und schlecht. Und ich versuche heute, diesen Vortrag so ein bisschen Ihnen näher zu bringen, dass ich das gar nicht so sehe, sondern die Evolution hat uns zu dem gemacht, was wir sind, und zwar sehr soziale, sehr kooperative Tiere. Es gibt einige Standarderklärungen in der Evolutionsbiologie, wie die Evolution von Kooperation entstanden sein könnte. Die eine ist Verwandtenselektion, bei der sich insbesondere bei Insekten ist die Kooperation da sehr hoch und die Verwandtschaft auch sehr hoch, wo sich ein Individuum einem anderen Individuum hilft, was einfach nah verwandt ist. Und dadurch werden die eigenen Merkmale häufiger in der Population bzw. in den nächsten Generationen. Eine andere Theorie ist die Gruppenselektion. In den letzten Jahren kommt sie wieder mehr in Mode, war eine Zeit lang etwas verpönt, bei der sich zwei Gruppen kollektiv oder in der Mehrzahl eines Merkmals unterscheiden und dies dazu führt, dass einige Gruppen oder die eine Gruppe sehr viel schneller wächst und erfolgreicher ist als die andere. Ein anderes Erklärungsmerkmal, was mir immer sehr gut gefällt, ist der Mutualismus. Mutualismus ist zwischen zwei Tieren verschiedener Arten. Mutualistisches Verhalten kann auch zwischen zwei Individuen derselben Art stattfinden. Das Schöne daran ist, bei mutualistischem Verhalten gibt es keinen Betrug. Und zwar entweder machen beide Individuen etwas zusammen, dann haben beide einen Vorteil davon, oder sie machen es nicht zusammen. Und dann passiert einfach gar nichts. Und dieses Beispiel, was ich hier habe, sind zwei Räuber, also Fische, einmal Muränen und Barsche, die zusammen an Riffen vorkommen. Das sind beides Räuber. Der Barsch jagt außerhalb des Riffes. Und die Moräne, viele kennen wahrscheinlich solche Bilder, das ist jetzt hier etwas schwach zu sehen, wo Moränen so aus solchen Löchern rausgucken, die wohnen nicht nur da, die jagen auch dort. Und jetzt ist es häufig beobachtet worden, dass diese beiden Jäger zusammen auf die Jagd gehen. Der Barsch außerhalb, die Moräne im Riff. Und sobald einer von den beiden einen Fisch aufstöbert und er fliehen kann, ist natürlich logisch, wenn es die Moräne ist, flieht die außerhalb des Riffs und direkt vor die Nase des Barsches. Und umgekehrt, wenn der Fisch vor dem Barsch flieht, flieht er zu der Moräne hin und wird natürlich wahrscheinlich gefangen. Dieses Verhalten führt dazu, dass sobald einer von beiden, also es ist wirklich eine Aktion, sie gehen zusammen auf die Jagd, sobald einer von beiden erfolgreich gejagt hat, ist diese Jagd vorbei. Trotzdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass für jeden einzelnen von den beiden, dass sie erfolgreich jagen. Und das ist dann Mutualismus. Und als letzte Standarderklärung gibt es noch die Reziprozität, die sich unterteilt in mehrere direkte, indirekte und Netzwerkreziprozität. Ich rede heute nur von direkter und indirekter, mit der ich mich auch mehr beschäftige. So, was ist direkte Reziprozität? Ganz einfach erklärt, es gibt zwei Individuen. Der eine braucht Hilfe, in diesem Fall die blaue Person mit der blauen Kiste. Die gelbe Person hilft, das ist dann der Geber der Hilfe und der blaue ist dann der Empfänger. Und in der Zukunft wird einfach diese Hilfeleistung erwidert. Und das kann nicht nur einmal passieren, das kann auch mehrmals hintereinander passieren. Und das ist direkte Reziprozität. Es gibt sehr viele Beispiele in der Natur von solchem Verhalten, zum Beispiel bei Feldpflege, hier bei Pferden oder bei Primaten oder auch bei dem Blutteilen zwischen Vampirfledermäusen. Es ist so, dass die Vampirfledermäuse eine sehr hohe metabolistische Rate haben, also das heißt, sie verbrennen sehr schnell ihr Essen und es kann passieren, wenn sie einen Tag nicht erfolgreich jagen, dass sie über Nacht sterben, an Hunger sterben. Jetzt ist es so, dass diese Tiere in sozialen Schlafgruppen übernachten und wenn ein Tier nicht erfolgreich zurückkommt, dann geben ihm die anderen etwas ab. Und das Tier gibt in den darauffolgenden Nächten diese Blutmahlzeiten dann wieder zurück, wenn es selber erfolgreich war. Indirekte Reziprozität ist nicht viel komplizierter, ganz kurz erklärt. Es ist wieder eine Person, die Hilfe braucht, es ist wieder der Gelbe, der hilft. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass sobald die gelbe Person Hilfe benötigt, die graue Person in diesem Fall im Urlaub ist oder einfach nicht da ist, nicht in der Nähe ist. Jetzt ist es aber so, dass natürlich eine dritte Person einspringen kann und diese Hilfe erstmal leisten kann. Und die graue Person kann die Hilfe indirekt zurückgeben, indem sie dann dieser blauen Person hilft. Das Ganze ist theoretisch mehrfach belegt worden, dass dadurch Kooperation entstehen kann. Wir haben Experimente dazu gemacht und das Ganze funktioniert durch Reputation. Und zwar jemand, der hilfreich in der Vergangenheit war, jeder wird wahrscheinlich persönliche Erfahrungen haben, erhält auch mit höherer Wahrscheinlichkeit Hilfe von anderen. Ohne dass die Hilfe jemals direkt zurückgegeben werden müsste. Jetzt habe ich die ganze Zeit davon geredet, das sind alles Sachen, die enden auch, wenn man das mit Personen bei uns im Labor spielt, das sind alles Spiele, die auch sehr kooperativ ausgehen. Menschen haben dafür Lösungen, Menschen können das verwenden. Jetzt ist es aber natürlich so, ich müsste es nicht untersuchen, wenn es so einfach wäre. Es gibt auch Situationen, wo Kooperation einfach nicht ganz so einfach ist, herzustellen. Kooperation im Allgemeinen ist eine Verhaltensweise, die denjenigen, der es tut, oder Kooperation Hilfe gibt, kostet sie und sie kann potenziell, das nicht in allen Fällen wie beim Mutualismus, aber häufig ausgenutzt werden von unkooperativen Individuen. Das kreiert sogenannte soziale Dilemma, wo es einen Konflikt zwischen dem Interesse des Einzelnen und dem Interesse der Gruppe oder der beiden Individuen, die gerade interagieren, kreiert. Ein typisches Beispiel, wo Kooperation sehr schwer zu zu etablieren ist, sind Gemeinschaftsgutsituationen. Diese heißen im Englischen Public Goods, kommt in den folgenden Folien kommt immer beides. Ich werde diese beide auch Begriffe synonym füreinander verwenden. Gemeinschaftsgüter sind Ressourcen, die von einer Gruppe, von Individuen genutzt werden können, ohne dass es irgendwelche Kontrollmechanismen gibt. Normalerweise sich wieder regenerierende Ressourcen. Und zwei der größten Spiele oder Gemeinschaftsgutsituationen, in denen wir uns befinden, ist zum einen mal der Erhalt des Klimas. Das ist ja offensichtlich ein Problem im Moment, wo die kooperative Lösung noch weit von uns entfernt ist. Es wird immer schlechter. Und aber auch die Hochseefischerei. Es ist sehr schwer, auf dem Ozean irgendwelche Regeln einzuführen, warum sich jemand zurückhalten sollte. Warum sollte sich irgendein Staat zurückhalten, noch mehr Schiffe rauszuschicken? Und das führt dazu, dass wie in der Ostsee der Dorsch dann irgendwann ausgestorben ist. Mittlerweile kommt er langsam wieder, aber eine Zeit lang sah es sehr schlecht um den Dorsch aus. In unseren normalen Gruppengrößen, im sozialen Umfeld, was wir so täglich haben, kommen solche Situationen eher selten vor. Also nicht die Situation, dass es Gemeinschaftsgüter gibt, aber die Situation, dass es ein Problem wird. Und da haben wir uns gefragt, woran kann das jetzt liegen? Und eine Idee war, es könnte Reputation sein, was hilft, also dass wenn man diese Situation reputationsrelevant macht. Und dazu haben wir ein Experiment gemacht. Wie machen wir solche Experimente erstmal? Wie stellen wir zum Beispiel so eine Situation dar? Dazu gibt es ein schönes spieltheoretisches Modell, das man auch dann wirklich als Spiel spielen kann. Das Public Good Spiel oder das Gemeinschaftsgutspiel in Deutsch. Es ist die Mehrpersonenvariante von dem wahrscheinlich bekanntesten spieltheoretischen Modell, dem Gefangenen-Dilemma. Wahrscheinlich haben viele davon schon mal zumindest das Wort gehört. Wie funktioniert das jetzt? Das klassische Public Good Spiel ist nichts anderes als vier Personen wird die Frage gestellt, wollen Sie... Also vier Personen, jetzt halt's wieder. Vier Personen werden gefragt, ob sie in einen Gemeinschaftstopf einzahlen wollen oder nicht. Und zwar in diesem Fall jeweils 2 Euro. In diesem Fall zahlen jetzt erstmal alle ein. Alles, was in dem Topf ist, wird danach verdoppelt und gleichmäßig an alle Personen ausgezahlt, die in dieser Gruppe sind. Egal, ob sie eingezahlt haben oder nicht. Dieses Spiel ist tatsächlich ein soziales Dilemma. Das wird ziemlich schnell klar, sobald man sieht, wenn eine Person sich dafür entscheidet, was ja nicht gegen die Regeln ist, sondern sich einfach nur dafür entscheidet, nicht einzuzahlen, dann spart diese Person erstmal ihre 2 Euro. Diese 6 Euro, die eingezahlt wurden, werden verdoppelt und gleichmäßig wieder an alle ausgezahlt. Das heißt, diese Person, die nicht eingezahlt hat, macht mehr Gewinn. Und wenn man dieses Spiel mit menschlichen Studenten oder mit allen möglichen Personen, wir haben es auch schon mit Probanden wollte ich eigentlich sagen, mit unseren Versuchstieren spielt, dann geht die Kooperation auf lange Sicht geht sie runter, und zwar gegen Null. In der Regel wird sie nicht ganz Null, aber sie geht deutlich runter. Zusätzlich gibt es hier ein rationales, ist es überhaupt nicht sinnvoll, in diesem Spiel überhaupt jemals einzuzahlen. Für die Gruppe ist es natürlich am besten, wenn alle einzahlen. Da macht die Gruppe immer das Doppelte an Gewinn. Wenn man sich aber überlegt, was passiert denn eigentlich mit 2 Euro, die eingezahlt werden von einer Person? 2 Euro werden verdoppelt und durch 4 geteilt. Das heißt, von dem, was ich einzahle, kriege ich nur die Hälfte wieder. Es ist überhaupt nicht rational, da einzuzahlen. Trotzdem, wenn Menschen das spielen, ist es zuerst sehr kooperativ. Irgendwas zwischen 80-90% der Leute zahlen erstmal ein. Und dann geht die Kooperation im Laufe, wenn man das wiederholt spielt, langsam aber sicher runter. Das ist nun ein Spiel, wo wir ganz klar zeigen, das ist unser soziales Dilemma, was wir verwenden. Das kombinieren wir in unserem Labor mit der indirekten Reziprozität. Ich habe da gleich noch eine Beispielrunde, wie das dann genau funktioniert. Und haben in dem Experiment versucht oder ausprobiert, ob Menschen praktisch, wenn man die Entscheidung aus diesem Gruppenspiel reputationsrelevant macht, ob das Auswirkungen auf die Kooperation hat. Dazu laden wir unsere Versuchstiere, um darauf nochmal zurückzukommen, in unsere Hörsäle, in unterschiedliche Hörsäle meistens ein. Jetzt mittlerweile haben wir hier ein Labor, ein festes Labor in Göttingen. Und die Spiele, die wir entwickeln, die genau diese Problemsituation beinhalten am Computer, die kriegen jeweils ein Startguthaben, das ist wirklich echtes Geld. Und in den Spielen geht es um Geld, das heißt, da ist auch ein gewisses Interesse der Person, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und das, was am Ende als Kontostand uns angezeigt wird, zahlen wir auch bar an die Probanden aus. Das Ganze passiert anonym, deshalb sitzen wir alle immer zwischen solchen Trennwänden. Sie kriegen alle einen neuen Namen, das sind immer Mondnamen unseres Sonnensystems, damit wenn einer Dirk zum Beispiel heißt und man kennt jemanden, den man nicht mag mit diesem Namen, dann gibt man dem vielleicht deshalb nicht so viel, wie er sonst bekommen würde. Deshalb kriegen die alle neue Namen bei uns im Spiel und Namen, die nicht so geläufig sind zumindest. So, wie sieht das dann im Experiment aus? Ich habe aus Platzgründen jetzt nur 4 Leute. In unserem Experiment waren jeweils 6 Leute in der Gruppe. Sie wurden tatsächlich gefragt, wollen Sie in den Gemeinschaftstopf einzahlen oder nicht? Sie haben vorher die Regeln gelesen, wussten, dass das danach verdoppelt werden würde und gleichmäßig ausgezahlt wird. Jetzt mussten alle entscheiden und sobald alle Entscheidungen beim Hauptrechner angekommen sind, wurden folgende Informationen angezeigt. Und zwar die Entscheidung jedes Spielers und jeder Spielerin natürlich auch. Die Kosten für jeweils die Entscheidung, also wenn man Ja sagt, was in unserem Fall 1,25 Euro musste man einzahlen, und die Auszahlung, die man aus dem Gemeinschaftstopf erhält. Die Nettoberechnung haben wir nie für die Leute erledigt, selber. Das mussten die sich selber berechnen. Also in diesem Fall kriegen natürlich die Leute, die eingezahlt haben, haben 0 am Ende und die anderen, die nicht eingezahlt haben, 1,25 Euro. So, wie haben wir jetzt diese Entscheidung reputationsrelevant gemacht? Ganz einfach, wir haben diese indirekten Reziprozitätsrunden gespielt. Also im Experiment hießen diese immer Gruppenrunden und diese 2-Spielerrunden. Weil, falls irgendjemand von den Probanden schon mal was von Spieltheorie gehört hat, sollte er natürlich keine Vorwissen da versuchen einzubauen. In den indirekten Reziprozitätsrunden wurde ein potenzieller, jeder spielte einmal als Geber und einmal als Empfänger und jeder Geber oder Geberin wurde einmal gefragt, in diesem Fall Despina, Geberin ist Despina, wollen Sie Telesto geben? Und als Information wurde angezeigt, was Telesto in diesen vorangegangenen Runden gemacht hat. Also in diesem Beispiel wären wir in Runde 5. Telesto hat in der ersten Runde haben alle Spieler diese 2-Spieler-Runde oder die indirekte Reziprozitätsrunde gespielt, in der zweiten Runde eine Gruppenrunde, in der dritten Runde wieder eine 2-Spieler-Runde und in der vierten wieder eine Gruppenrunde. Und sie haben gesehen, was Telesto entschieden hat. Also in der ersten 2-Spieler-Runde Ja gesagt, in der Gruppenrunde darauf folgenden Nein gesagt und so weiter. Was haben wir dann jetzt gefunden im Prinzip? Wir hatten 2 Versuchsbedingungen. Einmal eine sogenannte Blockbedingung. Da hatten wir 8 Runden Public Goods wurden zuerst gespielt und dann 8 Runden indirekte Reziprozität. Indirekte Reziprozität allein ist immer sehr hohe Kooperation. Gemeinschaftsgut oder Gruppenrunden geht die Kooperation immer runter, wenn man die wiederholt spielt. Und genau das haben wir auch gefunden. Die Kooperation geht runter. Die ausgefüllten Runden sind immer die Public Goods Runden. Die nur farbig umrandeten Weißen sind die indirekten Reziprozitätsrunden. Auf der X-Achse sieht man die durchschnittliche Kooperation, auf der Y-Achse sieht man die Runden, also von 1 bis 20. Und man sieht jetzt hier die Runden von 1 bis 16. In den ersten 8 wurde Public Goods gespielt, die Kooperation ging wie zu erwarten runter. In den zweiten 8 Runden wurde indirekte Reziprozität gespielt, die Kooperation ging sofort wieder hoch und blieb auch einigermaßen stabil. Das war auch zu erwarten, das war die Kontrollbedingung. Jetzt hatten wir noch die alternierende Bedingung. Da war es so, dass die Leute in der ersten Runde indirekte Reziprozität gespielt haben und dann eine Runde Public Goods, dann wieder eine Runde indirekte Reziprozität, wieder eine Runde Public Goods. Das heißt, sie haben ständig abgewechselt. Um nochmal das klarer zu machen, in diesen 8 Runden hat jeder Teilnehmer gesehen, was ein potenzieller Empfänger auch in diesen 8 Runden gemacht hat. Da standen eine Menge Neins. Und das ist passiert. Plötzlich, also die ausgefüllten, die blauen sind wieder die Public Goods Runden, die weißen sind wieder die indirekten Reziprozitätsrunden. Die indirekte Reziprozität ist auf demselben Kooperationsniveau wie in der Blockbedingung. Aber die Public Goods Runden sind plötzlich durchgängig extrem kooperativ. Die Leute haben sehr viel eingezahlt. Und das Erstaunliche war, die Kooperation war nicht nur hoch und dauerhaft hoch, sie war sogar höher als in der indirekten Reziprozität. Das heißt, offensichtlich waren die Entscheidungen aus subjektiver Sicht der Teilnehmer, die ich in der Gruppe, ein Jahr in der Gruppe, war wichtiger als ein Jahr in diesem Zweispielerspiel. Ansonsten ist das nicht zu erklären. Und die Kooperation war hier tatsächlich signifikant höher während des gesamten Experiments. Jetzt haben wir noch eine, am Schluss, die letzten 4 Runden, eine Kontrolle dazu gemacht. Ob das, was wir hier auch schön sehen, so ist. In jeder zweiten Gruppe von beiden Versuchsbedingungen haben wir angekündigt, dass bis zum Ende des Spiels nur noch Gemeinschaftsgutrunden kommen. Die letzten 4 Runden wurden bei allen Gemeinschaftsgutrunden gespielt, aber die Hälfte der Gruppen wusste es nicht, dass bis zum Ende Gemeinschaftsgutrunden gespielt werden. Und da ist das passiert. Die Kooperation war weiterhin wahnsinnig hoch. Und besonders schön ist, also hier ist sie leicht abgefallen, das ist dieses wiederholte Gruppenspiel spielen, dass die Kooperation abfällt, kann passieren, aber sie war trotzdem noch relativ stabil. Aber das Interessante ist passiert in dieser Blockbedingung, wo die Leute erwartet haben, dass sie 8 Runden Gruppenspiel, 8 Runden Zweierspiel und dann wieder 8 Runden Gruppenspiel, wieder 8 Runden Zweierspiel erwarten, im Endeffekt, ja, weil Menschen versuchen immer irgendwelche Regelmäßigkeiten zu erkennen. Und plötzlich war die Kooperation genauso hoch wie in dieser alternierenden Bedingung. In allen Gruppen, wo wir angekündigt haben, dass bis zum Ende nur noch Gruppenspiele kommen, also Gemeinschaftsgutrunden, wo die Leute natürlich wussten, es kommen keine indirekten Reziprozitätsrunden, wo meine Reputation wichtig ist, ist dieses hier passiert. Die Kooperation ist sofort wahnsinnig zusammengebrochen. Das heißt, Reputation kann tatsächlich solche Gemeinschaftsgutsituationen retten, auf kleinem Level, auf globalem Level ist das natürlich mal was ganz anderes, da kann man nicht alle beobachten, kontrollieren, da weiß man gar nicht, wer was genau macht. Da ist das viel schwieriger, aber für die kleinen sozialen Interaktionen kann Reputation eindeutig helfen. Jetzt für alle, die letzte Woche schon mal da waren, die haben ja vielleicht noch in Erinnerung, dass Julia Ostner erzählt hat, der Mensch hat dieses wahnsinnig große Gehirn. Im Vergleich zu seiner Körpermasse haben wir ein sehr großes Gehirn, wir sind extrem intelligent, wir können ganz viele Sachen. Viele Leute sagen mir immer, ja, Reputation, das ist einzigartig beim Menschen. Jetzt haben Kollegen von uns aber was ganz anderes gefunden. Und zwar diese Fische, und zwar nicht die großen, sondern diese kleinen hier, die sind ungefähr so groß. Auch die können auf ihre persönliche Reputation achten. Das sind sogenannte Putzerfische. Die kommen auch im Roten Meer zum Beispiel an Riffen vor. Putzer kommen an eigentlich allen Riffen vor, aber diese jetzt kommen im Roten Meer zum Beispiel vor. Die haben da sogenannte Putzerstationen. Die haben also ein Territorium, wo sie sich ihr Leben lang aufhalten. Das ist meistens nur 1 Quadratmeter oder Kubikmeter groß. Also es ist nicht sehr groß. Da kommen die Riffbewohner hin und lassen sich die Parasiten von der Haut putzen und Essensreste. Die sind wahnsinnig wichtig für die Ökologie des Riffs. Also wenn man die entfernt, dann sterben ganz viele größere Fische an Parasitenbefall. Also sie sind sehr wichtig dafür, dass die großen Fische parasitenfrei bleiben. Jetzt haben die mehrere Kunden. Die haben entweder sogenannte Klienten oder Kunden, die zum Putzen kommen, zu diesen Putzstationen. Die kleinen, die heißen tatsächlich so, die werden in der Literatur, es wird gelacht, aber die werden tatsächlich auch so beschrieben. Diese Klienten, einige davon, haben selber auch ein sehr kleines Territorium und haben daher nur Zugang zu einer Putzstation. Andere Klienten haben ein sehr großes Territorium, andere Arten. Und die haben häufig dann Zugang zu mehreren Putzstationen. Hier ist nochmal ein anderes Bild, also auch im Maul wird fleißig geputzt. Jetzt ist es so, dass diese, und ich spreche jetzt nur von Fischen, die keine anderen Fische fressen. Solche wie die Muräne werden zwar auch geputzt, aber die werden nie betrogen. Ich rede gleich vom Betrug, aber ein Putzerfisch betrügt niemals einen, der einen fressen kann, sondern immer nur die, die einen nicht fressen. Und zwar ist es einfach so, dass diese kleinen Putzerfische zwar ganz gerne die Parasiten fressen und sich hauptsächlich davon ernähren, sie mögen aber eigentlich viel lieber die obere Hautschicht dieser Fische. Die schmeckt viel besser. Zu sehen ist das ganz klar, wenn die Fische geputzt werden. Wie gesagt, Raubfische werden nie gebissen. Das ist ganz klar zu sehen. Wenn ein Friedfisch geputzt wird, passiert es ab und zu, dass der zuckt. Er zuckt, schwimmt kurz weg. Das ist eindeutig, dann wurde er gebissen. Und diesen kleinen Fischen schmeckt es einfach besser. Und das machen sie auch, einige von den Individuen machen das ziemlich regelmäßig, dass sie mal ihre Klienten beißen. Jetzt ist es so, das Verhalten von ihren Klienten ist unterschiedlich. Und zwar die mit dem kleinen Territorium, die nur Zugang zu einem Putzer haben, zu einer Putzstation. Wenn die gebissen werden, dann jagen sie den Putzer durch die Gegend. Als Strafe. Und dann kommen sie aber wieder und lassen sich weiter putzen. Das ist, weil sie haben ja keinen anderen. Das ist das, wenn ein Putzer von diesen mit dem kleinen Territorium interagiert. Wenn es aber jetzt einer ist mit einem sehr großen Territorium, der Zugang zu mehreren Putzstationen hat, dann schwimmt er einfach weg und kommt nicht wieder. Das, was jeder von uns wahrscheinlich auch machen würde. So, und jetzt kommt das Interessante, wo da tatsächlich diese kleinen Minifische auf ihre Reputation achten. Das ist nur die Vorgeschichte gewesen. An diesen Putzstationen passiert es häufig wie hier, also man sieht es nicht ganz so schön, ich habe leider kein besseres, kontrastreicheres Foto gefunden, dass ein Klient wird geputzt, also entweder ist da nur ein Fisch oder es ist ein Pärchen von Putzern, die an diesen Stationen sind. Und häufig im Umfeld warten schon die nächsten Klienten. Jetzt ist es so, wenn die Putzer gerade jemanden putzen, der ein kleines Territorium hat, den sie also gerne mal beißen, weil der schwimmt ja nicht weg und kommt auf jeden Fall auch wieder, und nur solche auch Fische warten, die auch ein kleines Territorium haben, das heißt auf diesen Putzer angewiesen sind, dann beißen diese Fische auch weiter. Dann beißen sie. Wenn jetzt aber jemand in dem Umfeld wartet, ein anderer Klient mit einem großen Territorium, dann ist es so, dass tatsächlich diese Putzer gegen ihre Präferenz fressen. Das heißt, sie fressen nur Parasiten. Sie geben einen besonders tollen Service. Damit, weil sobald sie denjenigen, den sie gerade putzen, beißen, schwimmt nämlich der mit dem großen Territorium weg. Das ist mehrfach gezeigt worden, das passiert auch so. Und Redouan Bashari und seine Kollegen haben mehrere Laborexperimente gemacht, mit so Platten, wo Futter drauf war, auch welche, die sie präferieren und andere, die sie nicht präferieren. Und diese Fische sind sehr gut darin. Die können selbst, wenn man ihnen Dummy-Platten mit Futter anbietet und das Gleiche macht, dass die Platte weggezogen wird, sobald das Leckere gefressen wird, die fressen gegen ihre Präferenz, achten also auf ihre Reputation. Und wie gesagt, die kleinen Fische sind wirklich nur so groß und die können das auch. Ein anderes eine andere Methode, um zum Beispiel um wieder auf diese Gemeinschaftsgutsituation oder diese sozialen Dilemma zurückzukommen, diese kooperativ zu machen, was andere Kollegen untersucht haben, ist das: Bestrafung. Das ist ein altes Bild von einem Pranger und man kennt es ja noch, dass in der Schule früher geschlagen wurde mit dem Stock. Bestrafung ist auch für diese Gruppenspiele effektiv. Was diese Arbeitsgruppe gemacht hat, ist, sie hat, ich glaube, es waren immer insgesamt 20 Leute eingeladen, die dieses Spiel gespielt haben, die wurden in Vierergruppen eingeteilt. Jeweils 4 Leute haben dieses Gemeinschaftsgutspiel gespielt, eine Runde, und danach durften sie sich gegenseitig bestrafen. Und Bestrafung sah nicht aus wie hier, dass sie sie an Pranger gestellt haben oder ähnliches, sondern, wobei ich auch sagen muss, dass Pranger auch ein bisschen was mit Reputation zu tun hat, weil das war eine öffentliche Demütigung, das war so eine Kombination. Aber die Bestrafung in diesen Spielen sieht so aus, ich setze zum Beispiel 1 Euro ein und demjenigen, den ich bestrafe, werden 3 Euro abgezogen. So sieht Bestrafung aus. Das heißt, es kostet mich was, irgendjemand anders für unkooperatives Verhalten zu bestrafen. In diesem Experiment, was sehr elegant war, war, nachdem sie eine Runde Gemeinschaftsgut und eine Runde bestrafen sich durften, gegenseitig, wurden die Gruppen neu gemischt. Und jeder Teilnehmer wusste, dass wenn er einmal mit 3 Leuten zusammengespielt hat, er sie im Laufe dieses Experiments nicht wieder treffen würde. Das heißt, wenn ich jemanden bestraft habe, habe ich ihn mir nicht zurecht erzogen, sondern ich habe ihn zurecht erzogen für andere Leute. Und was die Arbeitsgruppe um Ernst Fehr jetzt gefunden hat, ist, dass sie haben das altruistische Bestrafung genannt, weil man hat ja selber in diesem Experiment keinen Nutzen davon, ist, dass tatsächlich Bestrafung dazu führt, dass die Kooperation sehr hoch und stabil wird, auch in diesen Gemeinschaftsgutrunden. Ohne Bestrafung, also wir haben einmal auf der X-Achse wieder die durchschnittliche Kooperation, diesmal wie viel Geldeinheiten die gegeben haben pro Runde. Und das sind jeweils die Runden 1 bis 6. Mehr als 6 Runden konnten sie nicht machen, weil ansonsten hätten sich die Leute wieder getroffen. Und einmal mit und einmal ohne Bestrafung. Und sie haben das abgewechselt. Einmal wurde zuerst mit Bestrafung gespielt und dann 6 Runden ohne Bestrafung mit den Leuten und einmal ohne Bestrafung. Da fällt die Kooperation im Public Goods genauso ab wie bei uns. Und dann haben sie Bestrafung eingeführt und schwupps, die Kooperation war wieder da. Das heißt, selbst diese Form von Bestrafung funktioniert auch, um solche unkooperativen Situationen sehr kooperativ zu machen. Jetzt ist es so, das sind 2 Mechanismen, die sehr schön im kleinen sozialen Umfeld funktionieren. Jetzt ist die Frage, was ist denn unser soziales Umfeld? Wir haben jetzt davon gesprochen, hier kann man in der Gruppe spielen. Die meiste Kooperation oder kooperative Interaktion zwischen Menschen passiert auf 2er-Level statt. Also 2 Personen interagieren irgendwie zusammen. Es ist jetzt aber häufig so, dass natürlich 2 Personen interagieren miteinander, aber es ist nicht so, dass man nur einen Freund hat, sondern man hat mehrere soziale Beziehungen. Das heißt, einige Leute haben sehr viele, andere Leute haben nur eine, es kommt ganz drauf an. Und die Summe dieser sozialen Beziehungen wird das soziale Netzwerk genannt und jeder hat persönliche Erfahrungen damit. Es gibt Netzwerke von Freunden, von Familie, Kollegen. Es gibt im Internet haufenweise, jeder kennt bestimmt zumindest den Namen Facebook, wenn er nicht eine Seite auf Facebook hat, und haufenweise Freunde da. All das sind soziale Netzwerke. Jetzt gibt es viele theoretische Arbeiten, die sagen, dass diese Netzwerkstruktur, die Art, wie so ein Netzwerk aufgebaut ist, Auswirkungen auf Kooperation hat. Und wir haben jetzt ein Experiment dazu gemacht, weil es gab mehrere Arbeiten, die gesagt haben, dass es Unterschiede in der Kooperation gibt, wenn das Netzwerk statisch ist. Das heißt, wenn das Netzwerk unveränderlich ist. Man hat zum Beispiel 3 Freunde und man darf die niemals, muss die immer in gleicher Regelmäßigkeit treffen. Das ist ein statisches Netzwerk. Aber ein dynamisches Netzwerk, in einem dynamischen Netzwerk soll Kooperation sehr viel höher sein. Wenn man zum Beispiel sich von Freunden oder Sozialbeziehungen halt trennen kann oder sich neue dazu bekommt. Und genau das haben wir getestet in einem Experiment. Diesmal haben wir das Gefangenendilemma genommen. Das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Hier ist es so, dass 2 Personen sich gleichzeitig entscheiden müssen, zu kooperieren oder defektieren. Ich weiß, defektieren ist nicht so ein richtig tolles Wort, deutsches, das übersetze ich immer direkt aus dem Englischen ins Deutsche. Das heißt einfach nur unkooperativ. Sie können also kooperieren oder defektieren. Müssen das aber sich entscheiden, ohne zu wissen, was der andere macht. Das Ganze funktioniert, ist auch, wenn man es nur einmal spielt, ein sogenanntes soziales Dilemma, wenn es nur eine einzige Runde davon gibt. Und das liegt daran, dass zum Beispiel das hier ist jetzt der Fokusspieler und das ist der 2. Spieler. Das ist das, was die beiden entscheiden können, und das sind die entsprechenden Auszahlungen. Es ist immer besser für den Fokusspieler, D zu spielen. Ganz einfach, wenn mein Partner kooperiert, kriege ich 40 Cent Auszahlung. Wenn ich kooperiert hätte, würde ich nur 25 kriegen. Das heißt, in dieser Situation, wenn mein Partner kooperiert, ist es besser, D zu spielen. Das Gleiche gilt aber auch, wenn mein Partner D spielt. Also das ist eine sogenannte Auszahlungsmatrix. So funktioniert, daher ist dieses Spiel ein Dilemma. Wenn mein Partner D spielt, dann kriegen beide nichts. Wenn aber, wenn ich kooperiert hätte, hätte ich Geld verloren. Das heißt, egal was mein Partner macht, wenn ich nur diese eine einzige Entscheidung habe, sollte ich immer D spielen. Weil damit kann ich den höchsten persönlichen Gewinn machen. Jetzt ist es aber so, dass das wiederholte Gefangenen-Dilemma gar kein Dilemma ist. Weil wenn man dieses Spiel immer wieder wiederholt, dann kann man reziproke Strategien, diese direkte Reziprozität, das, was ich vorher gezeigt hatte, dadurch sind Menschen in der Lage, im Gefangenen, zwei Personen Gefangenen-Dilemma, sehr kooperativ über soziale Beziehungen oder soziale Spiele hinzubekommen. Das heißt, nur wenn es eine Runde ist, ist dieses Spiel ein soziales Dilemma. Wir haben jetzt, das war das Spiel, was wir verwendet haben, um herauszufinden, ob diese Netzwerkstruktur, wir haben in beiden Netzwerkstrukturen genau dieses Spiel gespielt. In beiden Netzwerkstrukturen, im dynamischen und im statischen, wurden die Spieler zuerst virtuell in den Computern an diesem Raster oder an diesem Netzwerk ausgerichtet. Das heißt, Spieler Nummer 1 hier oben ist am Anfang mit Spieler 6, 5 und 2 verbunden und spielt mit dieser Person, diesen drei Personen drei völlig unabhängige Gefangenen-Dilemma-Spiele. Spieler 7 hat dann 10, 9 und 2 und so weiter. In dem dynamischen, in dem statischen Netzwerk haben die Personen, ohne zu wissen, wann dieses Spiel endet, 30 Runden dieses Spiel gespielt mit jeweils drei Partnern. Sie konnten für jeden Partner immer völlig unabhängig entscheiden, was sie tun wollen. Im dynamischen Netzwerk war das in der ersten Runde auch so, aber am Ende der Runde durften sich jeweils immer zwei Spieler, die zusammengespielt haben, entscheiden, ob sie diese Verbindung beenden wollen oder beibehalten wollen. Wenn sich einer von beiden dafür entschieden hat, diese Verbindung zu beenden, dann wurde diese Verbindung vom Computer abgebrochen und zufällig neue Partner aus denen allen, die die freie Bindungs- oder Bindungsmöglichkeiten hatten, also jeder konnte maximal drei Partner haben, hatten neu verwürfelt. Das heißt, Spieler 1 hat jetzt Spieler 10, 5 und 6, weil er entweder er oder sein Partner sich entschieden hatten, diese Verbindung zu beenden. Und das war der einzige Unterschied. Und die haben auch 30 Runden gespielt, auch ohne zu wissen, wie lange dieses Spiel dauert. Wie sah das jetzt für die Teilnehmer aus, damit man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann, ist, es gibt wieder die Mondnamen, genau das gleiche Prozedere. Man sah die Namen seiner drei Partner, das heißt, auch im dynamischen Netzwerk konnte man immer erkennen, ob man mit dieser Person, die man jetzt vielleicht, wenn man gewechselt hat, wieder dazu bekommen hat, ob man die schon kannte oder nicht. Man sah die Namen der drei Partner, man musste für jeden Partner eine Entscheidung treffen, ob man mit dem kooperiert oder nicht. Wenn alle Spieler im gesamten, alle 10 Spieler ihre drei Entscheidungen getroffen hatten, wurde angezeigt, was jeweils die Partner entschieden haben und es wurde angezeigt, was die entsprechenden Auszahlungen waren. Also hier war der Partnername, hier war die Entscheidung des Spielers, die eigene Auszahlung, Entscheidung des Partners, die Partnerauszahlung. Im statischen Netzwerk blieb dieses Spiel genauso, 30 Runden davon und immer die gleichen drei Leute. Im dynamischen Netzwerk hatten sie halt die Möglichkeit zu sagen, wollen sie die Verbindung behalten, ja oder nein? Und dann konnten sie entscheiden, ob sie die beenden wollten oder nicht. Und was wir insgesamt gefunden haben, ist, dass die Kooperation im Gefangenen-Dilemma, die auf der X-Achse sieht man die durchschnittliche Kooperation. Das Dunkle ist das Dynamische, das Weiße, Helle ist das statische Netzwerk, dass die Kooperation tatsächlich in dem dynamischen Netzwerk signifikant höher ist. Das heißt, diese Netzwerkstruktur hat tatsächlich, also die Möglichkeit, Partner abzuwählen, hat tatsächlich einen starken Einfluss, wie hoch man kooperiert. Obwohl, wenn man nur einen einzigen Partner hat, man sehr wohl auch oder in diesem Spiel sowieso sehr kooperativ ist. Trotzdem hat es noch Effekte, Unterschiede, diese soziale Umweltstruktur. Abschließend möchte ich sagen, wir finden nicht nur, dass Reputation in einigen bei Menschen zu finden ist, sondern auch bei sehr kleinen Individuen oder Lebewesen. Auch die können auf ihre Reputation achten. Bei Menschen gibt es bestimmte Berufssparten, wo Reputation wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger ist als bei anderen. Jeder kennt die Politiker, die komplett davon abhängig sind, dass sie eine gute Reputation haben. Sobald der kleinste Skandal ist, hat man eigentlich seine Wahlchancen vertan. Es gibt aber natürlich, und auch Bestrafung kann sehr gut funktionieren, um Kooperation herzustellen, wobei immer wieder gefunden wird, dass Menschen zwar gerne in Situationen gehen, wo sie die Möglichkeit haben zu bestrafen, aber dann eigentlich nicht gerne selber bestrafen, was immer noch ein Problem ist. Das wird immer noch in allen möglichen Sachen und auf allen möglichen Ebenen untersucht. Eine Erklärung dafür ist natürlich, dass wer soll denn bestrafen? Das ist genau das gleiche Problem wie in diesem Gemeinschaftsgutspiel. Wer soll denn einzahlen? Es ist für alle gut, wenn alle einzahlen. Aber wenn man das dann mit Bestrafung macht, ist es natürlich auch für alle gut, wenn irgendjemand unkooperatives Verhalten bestraft. Und das ist genauso ein soziales Dilemma. Wer straft denn eigentlich? Und wie gesagt, Menschen präferieren, wenn sie die Wahl haben, in Situationen zu gehen, wo sie strafen können, aber sie machen es nicht so gerne. Aus meiner Sicht ist es kein Egoist zu sein, keine Kunst, sondern die Evolution hat uns zu diesen sozialen, nicht egoistischen Wesen gemacht. Der unterschwellige Grund ist vielleicht, dass es erfolgreich ist, was wir tun. Für jeden Einzelnen ist es erfolgreich, sich kooperativ zu verhalten und sozial zu verhalten. Und damit möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei, zuerst muss ich natürlich allen danken, die irgendwie an dieser Forschung mitgewirkt haben, zumindest von unserer Seite und natürlich auch von, wo wir das Geld her haben, von den Fördergesellschaften für diese Forschung. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihrem für Ihr Interesse bedanken.
Sie hörten den Juniorprofessor Dr. Dirk Semmern von der Universität Göttingen zum Thema Kooperation. Wie entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten? In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Dr. Bernhard Fink von der Universität Göttingen. Er spricht über das Thema Liebe. Ein Gefühl sucht seinen Ursprung.